This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Hallo, liebe Russenhocke-Hörer, wir sind wieder da mit einer neuen Folge. Und zwar sprechen wir heute über die Ethik und Ästhetik von PC-Games und Konsolenspielen. Wir sprechen ein bisschen darüber, warum wir überhaupt gerne zocken und beschäftigen uns mit der Frage, ob man Games denn als Kunstwerke bezeichnen kann. Viel Spaß! So, da sind wir wieder.
Ich grüße Sie.
Na, es geht ab.
Nix.
Was zockst du zurzeit so?
Was zock ich zurzeit so? Boah, also ich bin nicht so der Typ, der immer wieder neue Games zockt, sondern ich suche mir immer so Spiele, die mir für die nächsten 5 Jahre reichen.
Und dann zockst du die immer wieder?
Immer wieder. Und irgendwann kaufe ich so ein Fett.
Sorry. Voll gegen das Mikro. Es tut mir leid. Entschuldigung.
Für die war das unangenehmer.
Aber.
Und irgendwann kaufe ich mir dann immer wieder einen neuen Rechner und boote den, um die alten Games noch geiler zu spielen. Verstehst du?
Immer wieder. Du hast bisher einen PC gekauft. Hast du immer wieder
einen neuen PC? Wieso? Nee, ein PC.
Du hast gesagt, du kaufst immer wieder neue PCs.
Ja, seit ich mit dir zusammen bin. Aber davor hatte ich auch schon 3 Rechner.
So.
Ja.
Okay. Na gut,
und es gibt so Games, die ich immer spiele seit Jahren. Das ist so Red Dead Redemption 2. Das kann ich immer wieder spielen. Last of Us 2 kann ich immer wieder spielen. Ja. Fallout kann ich immer wieder spielen. Was haben wir noch? Und dann immer wieder so Open World, so Taktik-Shooter. Piu, piu. Roger that.
Ja, aber den muss ich dir immer zugucken. Guck mal, hast du gesehen, wie ich den gerade erschossen habe? Der hat es gar nicht gemerkt.
Das ist so eine Befriedigung, wenn du aus 800 Meter Entfernung...
Ja, aber warum muss ich da zugucken?
Ich brauche Feedback.
Du kriegst doch deins da drin.
Ja, aber von den NPCs.
Good job, Boss.
Ja, was good, willst du? Kill Nomad.
Oh, Mann.
Ich weiß, aber das ist wie mit Comedy. Du brauchst neue Zuschauer. Du brauchst
als
neue
Feedback.
Ist so.
Wenn du aber hast keinen Bock zu twitchen?
No. Eigentlich nicht. Ich will nur die Feedbacks. Beim Twitchen, du musst permanent reden und das bringt mich aus dem Spiel raus, dann kann ich es nicht genießen. Verstehst du? Weil ich immer kommentieren
muss. Du hast Probleme damit zu reden. Du.
Nein, beim Spielen. Also, da bin ich in dieser Welt.
Also wenn ich dir zugucken muss, dann brabbelst du ganz schön viel.
Kurz. Dann schicke ich dich wieder weg.
Okay. Also ich habe nur so einen kurzen Einblick.
Du hast, genau. Und twitchen, wer twitcht 5 Minuten? Das ist doch Bullshit.
Ja, aber...
Ja, verstehst du. Aber wenn es 2 Stunden lang jemand, ich oder ich immer reden muss, nein, das fuckt mich ab.
Na gut.
Ich brauche die volle Erfahrung. Ich brauche die volle Erfahrung. Ja. Weißt du?
Ja.
Ich will die Patronen förmlich ablecken, bevor ich sie ins Magazin lade.
Nicht ein bisschen eklig.
Für die? Nicht für mich.
Aber die sind doch dann tot. Und das finden die eklig.
Wenn sie verwunden.
Oh nein, ich bin jetzt tot. Vielleicht kriege ich eine Infektion.
Muss nicht sein. In meiner Erfahrung sind die manchen vielleicht verwundet. Dann werden die operiert und der Arzt sagt... Es tut mir leid, wir können sie nicht retten. Sie haben eine Infektion in der Wunde, weil der Scharfschütze die Patronen abgeleckt hat vorher. Man denke, yes, das ist Rache.
Krass.
Du
denkst aber weit.
Ich denke, ja.
Na dann.
Das nennt sich Kreativität.
Unglaublich.
Jetzt stell dir so einen kranken Shit auf Twitch vor, so ein Gelaber.
Ich glaube schon, dass sich viele Leute anhören und angucken.
Boah, glaubst du?
Ich glaube schon.
Da würden nur Serienkiller zugucken.
Aber. Selbst wenn, dann hast du doch Zuschauer.
Okay, schreib mir mal in meinen Account, ob ich twitchen soll, unter der Bedingung, dass ihr so einen kranken Shit euch permanent anhören müsst.
Du wirst mit Sicherheit viele Nachrichten kriegen. Ziemlich sicher.
Was geht bei dir? Was zockst du?
Ich hab vor kurzem erst, habe ich tatsächlich auch Red Dead Redemption 2 fertig gezockt. Und ich muss dazu sagen, also ne, man jetzt würde ich mal so den Bogen spannen zwischen Gaming und Realität. Es gab ja eine Zeit lang immer so diese Theorien oder so irgendwelche Forscher haben davor gewarnt, dass diese ganzen Shooter-Games und bla bla bla, dass es dazu führen kann, dass Menschen in der realen Welt auch dann so aggressiv sein und das Aggressionspotenzial steigt und es würde dann zu mehr Amokläufen kommen und die ganze Welt geht unter, weil alle so aggro und krank sind und so weiter. Ich glaube, das sind wir sowieso schon. Ich glaube nämlich eher, dass Games uns helfen, dieses Aggressionslevel zu senken. Aber um, wie gesagt, diesen Bogen zu spannen, wie sehr Games eigentlich die Realität beeinflussen. Ich habe über das letzte halbe Jahr Poker über Red Dead Redemption gelernt und geübt.
Und du hast es dir dabei gebracht.
Ich habe es mir dabei gebracht und habe vor einer Woche sage und schreibe bei einer lustigen privaten Runde unter Freunden habe ich sage und schreibe 4 Männer platt gemacht und habe den Abend gewonnen. Nur mal so kurz
eigentlich,
auf der Zunge zergehen
eigentlich
lassen.
Eigentlich 6 Männer, weil 2 von denen am Tisch mussten sich 2-mal neu einkaufen.
Einer davon warst du.
Das halte ich für ein Gerücht.
Ja, du musstest dich 2-mal einkaufen.
Ja.
Unglaublich.
Das war der Whisky.
Immer war der Alkohol schuld. Aber du hast ihn getrunken.
Ja, das war voll geil.
Ja, das habe ich gezockt. Und jetzt mache ich es gerade immer mal wieder an, um einfach so ein bisschen in der Welt rumzureiten. Manchmal mache ich auch so Versuche. Ich habe zum Beispiel letztens ein Boot geklaut. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Und ich wollte gucken, ob man so über die Karte hinausfahren kann. Weißt du, was dann passiert? Willst du wissen? Ich bin überlang gefahren mit dem scheiß Boot, bestimmt eine halbe Stunde lang.
Gerudert, oder?
Gerudert wie ein Irrer die ganze Zeit, damit ich durch diese kleinen Flüsse raus in den großen See komme. Und auf einmal geht dein scheiß Boot einfach unter und du stirbst.
Aua.
Das ist so unbefriedigend.
Wie geil.
Das ist scheiße.
Geil.
Weißt du, wie lange ich da rumgerudert habe? Ich habe keine Kraft mehr.
Bei Witcher, wenn du das machst, kommt die Schrift, es sind Drachen in der Nähe, bitte geh nicht weiter.
Bitte kehre um.
Ja.
It's the end of the world. Irgendwie sowas.
Genau.
Edge,
und bei Assassin's Creed, hier hört die Erinnerung auf. Jetzt wird desynchronisiert.
Ja, da läufst du, hier hört der Animus auf, hieß das immer. Animus.
Nee, die Erinnerung reicht nicht bis hierhin. Deswegen wird das Ding formatiert. Das
stimmt, da war doch immer dann dieses, wie so ein
Gitter.
Genau,
dann
so,
wird
so ein
desynchronisiert.
Desynchronisiert, stimmt, das war auch noch was.
Ja.
Dieses Synchronisieren, auch wenn du da auf diese ganzen Gebäude hochklettern musst.
Aber was du vorhin gesagt hast, wenn das stimmen würde, diese Theorie, dass Games Amokläufer pushen, dann würden sich die Japaner ja abmetzeln bis zum geht nicht
mehr. Ja, die haben eine sehr große Gaming-Kultur, ne?
Extrem, wahrscheinlich die größte sogar.
Kann gut sein, ja.
Japaner, die
Südkoreaner.
Ich glaube
auch, die meisten Spieleentwickler sind Japaner.
Ja, Sony, Nintendo, die alles aus.
Nein, auch generell, auch die. Ich glaube, du kannst dort sehr, sehr gute Studiengänge und Ausbildungen in dem Bereich machen. Ich denke schon, ja.
Also in Südkorea kannst du auch beruflich spielen. Du zockst den ganzen Tag
an. Oh Gott, wie geil.
Du musst ja, das ist
aber
nicht geil.
Aber dann zockst du jede Scheiße wahrscheinlich.
Nein,
ne?
Ich weiß nicht, was die zocken müssen. Das sind nicht Game-Tester, sondern es gibt Online-Gamer. Jetzt nehmen wir mal so ein Strategiespiel wie Age of Empires oder StarCraft, wo du Basen baust und so weiter. Ey, die machen 50 solche Häuschen in 10 Sekunden. Da ist jeder Mausklick perfekt. Die sind richtig getaktet. Das macht keinen Spaß
mehr. Aber
warum
macht man das? Was hat man
davon? Ich habe keine Ahnung. Ich habe da nicht eingehend recherchiert. Mhm. Ich habe nur zugeguckt, wie die zocken und die haben keine Seele mehr. Ich weiß nicht, ob das echt noch Spaß macht, in dem Stil zu spielen, vor allem, wenn da welche gleich gut sind.
Ja, aber mich würde mal interessieren, wenn man das beruflich macht, wie verdienst du damit, also wie verdienst du da Geld? Ich kenne mich mal so in Strategiespielen nicht aus.
Tatsächlich,
aber
ich weiß es wirklich nicht, wie, weil die haben damit schon Kohle gemacht, lange bevor es Twitch gab und lange bevor YouTube Gaming sich etabliert hat.
Ah, okay. Na gut, warum zockst du?
Boah, verschiedene Gründe. Boah, ich kann dir sagen, warum ich aktuell spiele.
Mhm.
Das ist ein bisschen beschämend.
Warum?
Weil ich zurzeit sehr viele Games, an Games interessiert bin, je realistischer sie sind. Also so Taktik-Shooter.
Mhm.
Das heißt wirklich, wenn du um die Ecke kommst, weg. Weißt du, du weißt nicht woher, wieso, du lädst und bist vorsichtiger. Und ich glaube, das liegt zum Teil an diesem Ukraine-Krieg, weil der mich persönlich extrem mitnimmt und ich da einfach nichts machen kann. Ich kann Geld schicken, aber ich kann Leute hier bei mir leben lassen, wird es der Vermieter mal erlauben. Ich kann Spenden schicken, whatever. aber das reicht nicht. Und ich glaube, ich bin nicht der Typ, der solche Games spielt, um der Realität zu entfliehen, sondern um einen Bezug zu dieser Realität zu kriegen. Mhm. Ich brauche ein Game, das mich immer wieder daran erinnert, was da draußen los ist.
Okay, und was zockst du da zum Beispiel?
Zum Beispiel gibt es das Spiel Stalker. Da geht's, wir wissen ja, Mitte der 80er gab es ja diese Reaktorkatastrophe.
Ja.
Und Tschernobyl ist ja komplett verstrahlt, vor allem Pripyat, die Stadt. Und Stalker geht darum, dass die Stadt komplett leer ist und da leben nur noch Kopfgeldjäger und Plünderer. Und die ihr Geld damit verdienen, durch indem sie Ruinen plündern, Auftragsmorde begehen, Mutanten jagen, die sich da gebildet haben. Und dieses Spiel gilt als eines der absolut realistischsten und schwierigsten Shooter-Games überhaupt.
Ja, krass.
Und da wird auch gemoddet. Und das Spiel ist übrigens umsonst, kann man runterladen, weil Stalker 2 ist noch in der Entwicklung. Es hat sich verzögert, weil die Entwickler an der Front gestorben sind.
Das ist heftig.
Ja, die haben gesagt, Entwicklung einstellen, wir ziehen in den Krieg.
Richtig Gänsehaut, ja, krass.
Übel. Und die hat es dort erwischt. Und jetzt weiß niemand, wann das rauskommt.
Ja.
Und die Hauptentwickler haben gesagt, ihr kriegt den ersten überarbeitet, gemoddet, mit schöner Grafik, umsonst. Enjoy.
Cool.
Und die Leute zocken das wie wild. Und die, ich glaube wirklich, diese Community, die da sich versammelt, sind die, die wirklich irgendwie das kompensieren wollen, die da irgendwie helfen wollen, aber du hast einfach den Intellekt zu sagen, ich fahre da nicht rüber, ich habe keine militärische Erfahrung, das ist dumm, darüber zu fahren und selbst wenn ich militärische Erfahrung habe, ich kann nichts verändern, wenn ich da mitmache.
Nee.
Ich kann viel mehr verändern, indem ich Medikamente schicke oder Leute adoptiere oder mich da anders engagiere, aber da raus, das ist Bullshit. Zum anderen wissen wir auch alle, wir wollen da rausfahren, weil die Medien uns auch pushen. Ich erinnere mich nicht, dass ich in den Irak wollte, gegen Amerikaner kämpfen oder nach Syrien. Da bomben die Russen auch ordentlich. Ich erinnere mich nicht daran. Das sind schon die Medien.
Ja gut, aber die Ukraine betrifft dich auch irgendwie unmittelbar. Du hast dort Bekannte, Freunde, Verwandte.
Ja.
Du hast eine Zeit lang dort gelebt.
Das
ist schon was anderes.
Das stimmt.
Das ist nochmal was ganz anderes.
Absolut.
Ja, ich hab mich auch jetzt gefragt, warum ich eigentlich gerne zocke. Es kommt tatsächlich aufs Spiel an. Also wenn das so, ich meine, wir haben ja auch so Games gespielt wie It Takes Two, ne? So ein typisches Koop-Game, wo wir kurz zur Geschichte, da ist man so ein geschrumpftes Ehepaar und muss den Konflikt mit der Tochter irgendwie wieder lösen und hat dann irgendwie unzählige Level, die man aber in Zusammenarbeit bestreiten muss. Und das hat einfach nur Fun gemacht. Also wir haben, das ging einfach nur um dieses zusammen Zeit verbringen und zocken. So.
Wir haben auch die Story übersprungen.
Ja, das auch. Wir wollten einfach nur zusammen spielen, so den Spaß da haben. Aber wenn ich tatsächlich so mich zurückziehe und die Games spiele, die ich liebe und meine absoluten Favorites sind die beiden Last of Us Teile. Ich, auch wenn das eine unpopular Opinion ist, für mich sind das wahrscheinlich mit die besten Spiele, die jemals gemacht wurden.
Der zweite vor allem.
Der zweite vor allem. Ich kann gar nicht mehr mitzählen, weil ich glaube, ich habe den fast 20 Mal gezockt. Das ist für mich so ein Teil, vor allem, weil der zweite Teil ist ja so, ich hoffe, ich spoiler niemanden, wenn nicht, dann kurz überspringen. Da ist ja so auch dieser Umgang mit Rache, mit Rachegefühlen und so ist da ja auch so gesplittet zwischen den zwei weiblichen Figuren, zwischen Ellie und Abby und wie die beide damit umgehen. Die eine findet Erlösung darin, indem sie andere Kinder rettet und die andere zieht ihren Rachepfad halt komplett durch. Und das ist, glaube ich, auch mit ein Grund, warum wir zocken. Wir wollen ja gewisse Tabus brechen. Jeder von uns hatte schon mal irgendwelche Rachegefühle. Jemand hat uns Unrecht getan und man kocht innerlich und du denkst, ja gut, aber 90% von dem, was ich jetzt gern machen würde, ist wahrscheinlich illegal oder hat irgendwelche anderen schlimmen Konsequenzen, zieht's mit sich. Und du kannst es dann alles in diesem Spiel rauslassen. Tabus brechen und dir werden ja auch gewisse Fähigkeiten an die Hand gegeben. Zum Beispiel bei Last of Us, die sind ja alle, Ellie zum Beispiel, die Hauptfigur, ist ja in der Apokalypse groß geworden. Die ist ja eigentlich Abby auch. Die sind trainiert worden, um Gegner möglichst schnell und agil auszuknipsen. Die müssen überleben. Da hast du hast ja einen ganz anderen Überlebenssinn, als wir das heute in unserer bequemen Welt haben. Und du hast ja Waffen zu. Ich habe noch nie in meinem Leben eine echte Waffe in der Hand gehalten. So, ich komme an sowas ja gar nicht ran. Aber du hast Fähigkeiten und Zugang zu Ressourcen, die du halt hier so nicht hast. Und ich würde das nie im realen Leben ausleben wollen.
Mhm.
Aber in so einer Art Simulation, in einer surrealen Welt und in so einer fiktiven Welt, macht das einfach mal Spaß. Und wie gesagt, du hast Fähigkeiten, du bist schnell, du bist stark, du bist agil, du hast Skills mit Waffen, du kannst irgendwie so und so umgehen. Oder bei Witcher zum Beispiel hast du magische Kräfte, ne? Der kann da seine Zeichen machen und als Witcher ist man ja sowieso besonders schnell und hat übermenschliche Fähigkeiten. Du kannst einfach jemand sein, der du in deinem realen Leben nicht sein kannst. Und du kannst dich komplett frei bewegen. Dein ganzes Umfeld passt sich eigentlich dir an. In deinem realen Leben musst du dich deinem Umfeld anpassen.
Ja. Yeah.
Das ist so eine Freiheit, die man eigentlich darin genießt. Und das war, tatsächlich habe ich das bei Red Dead Redemption nicht so sehr erlebt. Einfach, weil alle Hauptfiguren sind halt Männer und so. Also ich konnte mich da schwieriger reinversetzen. Deswegen hat bei mir auch einfach Last of Us viel mehr Anklang gefunden, weil A, waren das endlich mal zwei Badass-Frauen, die auch nach Frauen aussahen und nicht wie die ganzen Frauen bei Witcher und so, die Mordshupen haben und perfekte Figuren, aber auch noch stark sind wie diese. Wo du denkst, wie geht das?
Und so ein BH aus Metall
tragen. Genau, und das ist physisch einfach nicht möglich. So. Und das ist, weiß nicht, das war für mich einfach von dem Erlebnis, von dem, was diese Hauptfiguren durchmachen müssten, war das für mich am realistischsten.
Tabu brechen, apropos.
Ja.
Es gab eine Zeit, da habe ich Sims gespielt.
Oh Gott, okay.
Und also erstmal den positiven Aspekt. Sims hat mir gezeigt, wie simpel das Leben ist. Du kannst ja da wirklich Karriere machen, ne? Indem du Bücher liest, dich bildest und so weiter. Jetzt sieht das in dem Spiel so einfach aus.
Ja.
Hock dich hin, liest 3 Stunden Kochbuch, dann kannst du kochen. Und ich denke, eigentlich ist das so.
Ja.
Hock dich jeden Tag hin, 2-3 Stunden, zumindest 1 Stunde und du kommst weiter im Leben. Aber jetzt ist die Sache, die Sims lernen ja viel schneller und entwickeln sich viel schneller als wir Menschen hier.
Ja.
Aber sie haben nicht 24 Stunden am Tag, sie haben 24 Minuten am Tag.
Oh,
und das gleicht sich wieder aus. Das heißt, wenn du ein Haus hast mit 2 Etagen und die müssen runter, um sich einen Burger zu machen, brauchen sie schon 1,5 Stunden, um zum Kühlschrank zu kommen. Verstehst du? Und das hat mir so gezeigt, diese Verhältnismäßigkeiten, wie simpel das Leben ist. Jeden Tag machen, machen, machen und du schaffst das. Lerne, mach, üb, trainier, mach deine Dinger und wirklich, Sims hat das wirklich geschafft, auch diese ganzen Energiebalken mit soziales Leben und mit wem du redest und die Freundschaften verpuffen. So. Der negative Aspekt, was ich aus dem Spiel gemacht habe.
Oh Gott, jetzt kommt's. Ja, ich kenne die Geschichte schon.
Ich habe versucht, alle in der Stadt zu bumsen. Und mit alle meine ich alle. Ich habe die alte Nanny gebumst. Ich habe den Pizzajungen gebumst. Ich habe alle gebumst. Ich habe wirklich alle. Und jetzt geht's weiter. Jeden, den ich gebumst habe, von dem habe ich im Spiel ein Porträt gemalt und in meinem Haus aufgehängt.
Diesen Mann habe ich geheiratet, meine Damen und Herren. Vielen Dank.
Jetzt ist die Sache, die ich war auch reich in dem Spiel.
Ja.
Ich habe erstmal was erreicht, bevor ich rumbumsen gegangen bin.
Natürlich.
Wie im Leben.
Ja, genau.
Und okay. Ich hatte ein großes Zimmer, das war nicht möbliert, das hatte einen riesen Hakenkreuzteppich.
Ja, wo hast du den hergekriegt?
Den habe ich gemalt. Kannst du auch Teppiche malen.
Ich habe Sims nie gespielt.
Du kannst auch Teppiche malen, so mit der Maus auf dem Boden kannst du die zusammen.
Gab es keinen Error in dem Game oder
irgendwas?
Nein,
gar nicht. Fettes Hakenkreuz. Gar kein Error.
Gott, bist du im Arsch.
Ich war im Arsch.
Du bist es immer noch.
Ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, jetzt will
ich
viel Schlimmeres
machen. Aber allein mit welchem Grinsen du mir gerade die Story setzt, du bist immer noch im Arsch. Trust me.
Deswegen bin ich auch Comedian.
Ja, okay, Gott sei Dank.
Also, ich hatte dieses Zimmer, Hakenkreuzteppich, keine Möbel und diese 300 Gemälde in diesem Zimmer, die nebeneinander hingen. Und es waren gute Gemälde. Es waren Leute, die auf dem Stuhl sitzen und hochnäsig gucken.
Okay.
Jetzt habe ich gedacht, boah, ich habe alle gebumst. Jetzt muss ich wieder in die Stadt fahren, neue Leute kennenlernen. Mir sind die Leute ausgegangen.
Das ist traurig.
Ja, und dann habe ich da eine Frau gesehen und ich habe gebaggert wie verrückt. Und die wollte nicht, die wollte nur umarmen und die wollte mit mir essen, aber die wollte nicht mit mir bumsen. Ich so, was ist da los? Und ich mache und mache und denke, vielleicht ist es verbuggt. Und dann gucke ich, shit, ist meine Tochter.
Aber es ist schön, dass Sims da wenigstens die Grenze zieht und nicht beim Hakenteppichkreuz.
Jetzt habe ich das gezockt.
Beim Hakenteppichkreuz, Hakenkreuzteppich, so rum.
Jetzt habe ich das gezockt in der Vorlesung. In der Vorlesungssaal sind die Tische ja so abwärts wie Treppenstufen. Und hinter mir haben die Leute die ganze Zeit zugeguckt. Und als ich fertig war mit dem Spielen, so drei Studenten, Alter, du bist so krank.
Ja, ist auch so. Also sorry, aber boah, Alter, bist du im Arsch.
Ich habe eine Herausforderung gesucht.
Aber jetzt noch mal kurz zu dem zurück, was du davor gesagt hast.
Yeah.
Man hat ja, du hast ja gesagt, wie simpel das alles ist. Und man hat alles so ein bisschen, man hat so ein bisschen so einen vorgefertigten Weg, was genau. Man macht.
Yeah.
Und das ist, glaube ich, auch mit eins, warum wir gerne, oder die Leute, die gerne Games spielen, das gerne tun. Wir haben halt Erfolgserlebnisse, die wir in so kurzen Abständen im realen Leben nicht bekommen. Und wir haben sofort messbare Entwicklungsschritte.
Mhm.
Du hast immer deine Credit Points, du hast auch bei zum Beispiel Witcher, das hast du jetzt bei Last of Us zum Beispiel nicht, aber bei Witcher steigst du um Level auf. Bei Last of Us sind es zum Beispiel diese Pillen, die man immer nimmt. Und du kannst ja deine Fähigkeiten aufbauen.
Handbücher lesen.
Genau, diese Handbücher, die du findest und so weiter. Und du hast halt dieses Entlanghangeln an Aufgaben. Du wirst nicht komplett in so eine Welt reingeworfen und weißt einfach nicht wohin, so wie wir das manchmal hier haben, weil wir nicht wissen, Alter, wo und wie geht's jetzt weiter oder wie löse ich einen Konflikt? Dir wird dort sofort für ein Problem eine Lösung oder mehrere Lösungsmöglichkeiten angeboten. Auch wenn dir zum Beispiel in so Entscheidungsmomenten, ja auch, gibt's ja auch bei Witcher, bei Red Dead Redemption oder auch dieses Life is Strange, es ist ja komplett auf dieser Methode aufgebaut. Du hast sofort eine Konsequenz für deine Entscheidung.
Aber also ist hier nicht in echt nicht auch so?
Oft, ja.
Und die Eltern
schon.
Sind die dir die Quests geben, die Schule, das System?
Ja, schon, aber die Entscheidung, die zum Beispiel triffst, du kannst dort gewissen Entscheidungen manchmal nicht entfliehen. Du musst eine Entscheidung treffen. Aber das, der Nachteil ist, finde ich, ein Game bringt dich nicht gezwungenermaßen dazu, über deine Entscheidung, die du gerade getätigt hast, zu reflektieren, weil sie dich selber nicht betrifft. Weil du kannst aus dieser fiktiven Welt jederzeit wieder aussteigen und kannst das alles da drin lassen, weil du weißt, es wird dich selber in deinem Umgang mit deinen Mitmenschen oder auch mit dir selber nicht betreffen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das hast du immer im Hinterkopf, dass auf diese Welt, von der aus du das steuerst, das keine Einflüsse hat, außer vielleicht eine Scheidung, weil du schon seit 80 Stunden Witcher spielst. Aber ja, das ist.
Das aber ist nach 80 Stunden Witcher schon Scheidung, das ist schon krass.
Ja, wahrscheinlich, weil du vorher 300 Stunden Stalker gespielt hast.
Ja, dann ja. Ja, genau, und das ist es halt, dass wir in Games immer wieder diese kleinen Erfolgserlebnisse haben und wir können unsere Entwicklungsschritte können wir immer Stück für Stück beobachten. Wir sehen immer, wie wir aufsteigen, wie gewisse Taten, die uns aber teilweise vorgegeben werden, dazu bringen, dass wir im Level aufsteigen, dass wir mehr Fähigkeiten haben, dass wir mehr können, dass wir mehr lernen. Und was ich auch krass finde, sind diese heftigen Belohnungssysteme, die du da drin hast.
Mhm.
Egal in welchem Game, du kriegst immer in irgendeiner Form eine Belohnung. Es muss nicht immer ein Erfolgserlebnis sein, sondern, oder das ist es dann im Endeffekt, aber du kriegst zum Beispiel bei Witcher, wenn du ein gewisses Level erreicht hast und du hast irgendeine Quest geschafft, dann kriegst du ein besonderes Schwert.
Mhm.
Oder du kriegst eine besondere Ausrüstung und so weiter. Oder bei Last of Us ist es ein bisschen versteckter. Da hast du irgendwie gerade eine Horde von diesen Infizierten in so einem Café oder sowas gerade platt gemacht, dann läufst du hinten raus und du findest einen Bogen, Pfeil mit Bogen.
Das ist interessant, was du sagst. Das Bestrafungssystem in Games ist bei weitem armseliger als
das Leben.
Und
das Belohnungssystem ist
genau,
viel größer,
Weil wenn du in Games Scheiße baust, du lädst den letzten Zustand einfach neu und probierst es nochmal, bis du es auswendig
kannst. Bis du es kannst, genau.
Aber wenn du im Leben Scheiße baust, dann wird dein Leben einfach abgefuckt.
Du kannst es schon bestimmt nochmal probieren, ne? Man sagt ja so, es passiert so oft bis zur Erkenntnis.
Ja.
Also es können ja gewisse Muster sich immer wieder hinziehen, aber du kannst jetzt nicht irgendwie massive Scheiße bauen, ohne dass du irgendwelche Konsequenzen davon trägst.
Ja, aber jetzt stell dir mal Red Dead Redemption vor. Du erschießt einen Typen, die Bullen kommen, verhaften dich und du musst in dem Spiel jetzt einfach 20 Jahre im Knast sitzen. Und du kommst nicht mehr raus. Du sitzt in der Zelle, weißt du? Also wer hat Bock, das zu spielen?
Ja, klar.
Ja.
Klar. Und das andere ist noch in Games, wir haben immer, auch zum Beispiel in einer Open World, wir haben trotzdem immer das Gefühl, dass wir Entscheidungen selber treffen. Dabei, und dann da geht es ja schon um die Ästhetik von Games, gewisse Farben oder auch Lichter oder sonst auch wie, oder auch Musik, wenn eine Musik intensiver wird, wir wissen, gleich kommt etwas.
Mhm.
Und wir können entscheiden, wo wir hinlaufen. Wir können entscheiden, ob da, wo jetzt irgendein Geräusch herkam oder die Musik intensiver wird, ob wir da wieder hinlaufen möchten oder nicht. Und das gibt uns auch selber, obwohl wir das eigentlich nicht tun, gibt uns das aber trotzdem das Gefühl, dass wir komplette Entscheidungsfreiheit haben. Und wir sind diesen Weg gegangen, wir haben uns für diesen Weg entschieden und wir haben diesen Weg geschafft.
Aber es ist keine komplette Entscheidungsfreiheit, weil nein, wenn du zu frei bist in deiner Entscheidung, dann fällt es dir schwer, das Game zu zocken.
Nein, das sage ich auch nicht, sondern dir wird das Gefühl vermittelt, dass du dich entschieden hast.
Genau, das meine ich ja. Dir wird das Gefühl vermittelt, dass du selbst entschieden hast, aber die Wege sind dennoch eingeschränkt, verstehst
natürlich,
du?
Natürlich, klar. Vor allem bei Games wie Last of Us. Da hast du die Wege im Prinzip teilweise vorgegeben.
Genau. Oder hier, Breath of the Wild, Zelda, du wirst reingeworfen.
Das war mir schon zu offen.
Genau, das war so offen, das ist viel Spaß, leg los und du hast eine riesen Map und du hast keine Ahnung wohin und dir wird auch nichts konkret gesagt und für viele war das ein Meisterwerk. Für mich war das, boah, ich glaube, ich habe nicht die Zeit.
Mhm, ja. Ja. Ich habe tatsächlich rausgefunden, dass hier in Köln an der Technischen Hochschule gab es, glaube ich, bis 2018 oder so ein Forschungsprojekt, das hieß Ethik und Games. Mhm. Also die haben untersucht, wie die Ethik in Spielen, in PC-Games, in Konsolen-Games, wie das auch unser moralisches Denken in unserer realen Welt beeinflussen kann. Und tatsächlich ist es so, dass die Forschungsleiterin das auch befürwortet hat, dass Games gut sind und dass das vor allem bei Jugendlichen, wenn man denn danach auch gemeinsam mit denen reflektiert, hast du halt wirklich zum Beispiel als Lehrkraft eine Möglichkeit, mit so einem Game in die Welt von einem Jugendlichen einzutauchen, die direkt dort abzuholen und mit denen danach moralische Konflikte zu diskutieren.
Das ist geil.
Eigentlich ist das total klug.
Total.
Und die haben zum Beispiel in diesem Forschungsprojekt, ich ratte einfach mal ein paar Sachen runter, was die da so für sich rausgefunden haben. Die haben verstanden, dass in den Games du im Prinzip dich mit essentiellen Fragen konfrontierst und dass Spieler viele moralische Entscheidungen treffen müssen. Bei Witcher ist das zum Beispiel sehr deutlich.
Mhm.
Er sagt ja auch immer hier, he chooses the lesser evil und so weiter. Und es werden halt sehr viele Themen verpackt, das kennen wir aber auch aus Filmen, vor allem bei Fantasy, die vielleicht so nicht so zugänglich für uns sind, wie Sexismus, Rassismus, Konflikte in freundschaftlichen, beruflichen oder Liebesbeziehungen oder seien es so Dinge wie Fremdenfeindlichkeit, Asylsuchende, wie geht man mit Reichtum und Armut um und solchen Dingen, das hast du in fast jedem Game.
Mhm.
Das heißt, du kannst dich kritisch mit solchen Dingen auseinandersetzen und kannst auch die Normen und Werte hinter diesen ganzen Dingen hinterfragen. Spannend wird es zum Beispiel dann, das ist bei Last of Us sehr groß, die Frage nach Schuld. Wer ist schuld? Also da kannst du ja ewig zurückgehen, auch mit der Frage, was war zuerst Huhn oder das Ei? Wer ist in dem ganzen Konflikt, der im zweiten Teil von Last of Us so dominant ist, wer ist der Auslöser dieses Konfliktes? Wer ist eigentlich schuld daran? Was auch krass ist, die Forschungsleiterin sagt, dass im Moment des Spielens ist für den Spieler seine eigene reale Welt nicht mehr relevant.
Mhm.
Und das ist ja dieses Eintauchen, dieser Eskapismus. Du tauchst so tief in dieses Game ein. Du lernst am Anfang erstmal die Gesetzmäßigkeiten, die Regeln, die Gegebenheiten in dieser Welt kennen und dann bewegst du dich da drin.
Mhm.
Und du kennst alle Gesetze. Du weißt sofort, wofür du bestraft wirst. Du weißt, wofür du belohnt wirst. Du weißt, wann du getötet wirst. Du weißt, was passiert, wenn du tötest. Du befindest dich da drin und du kennst dich sofort damit aus. Aber in dem Zeitpunkt, in dem Moment hat deine reale Welt, deine Umwelt hat keine Bedeutung für dich. Was krass ist, finde ich.
Ja, es ist heftig. Aber das ergibt so Sinn. Ich kenne da so viele Spielsüchtige, die wirklich wie Zombies sind vor dem Ding.
Ja.
Und wenn du die irgendwie mit denen reden willst, hörst du immer nur, hä? Was? Bä? Ja, mach ich. Die sind wirklich woanders.
Ja, ja, das ist krass. Und genau, auch sie hat gesagt, dass im Endeffekt besteht da ein sehr, sehr großes Bildungspotenzial, weil zwar bleibt, wie ich gesagt habe, auch während des Spielprozesses bleibt ja wenig Zeit, um über das gerade Getane zu reflektieren, weil die Konsequenzen einfach nicht zu groß sind. Wenn du stirbst, dann machst du es da halt einfach nochmal quasi. So.
Ja. Hier hast du nur einen Versuch.
Hier hast du nur einen Versuch. Genau, so. Und deswegen wäre es quasi wichtig, wenn man das zu Bildungszwecken einsetzt, dass man auch dann Kindern, Jugendlichen oder wem auch immer man das gibt, auch danach den Raum und die Möglichkeit lässt, darüber auch sprechen zu können.
Vor allem so auch jungen Leuten, die kriegsgeil sind und in die Army wollen und so, wo ich sag, Nimm das Spiel Call of Duty. Es ist eigentlich das unrealste Kriegsspiel überhaupt, weil du allein mit einem Magazin in der Lage bist, 15 Leute auf einmal niederzumähen. Ja, die kommen auf dich zugerannt, wirklich, das sind wie Tontauben schießen. Mhm. Aber trotzdem, stell das Spiel nicht mal auf sehr schwer, nur auf schwer. Und dann wirst du merken, nach 5 Minuten, zack, du bist weg.
Ja.
Und dann kannst du das simulieren. Ja, ja. Und dann spielst du wieder, spielst halt auf Mittel. Dann schaffst du es 10 Minuten. Wie kannst du erwarten, dass du da draußen so weit kommst?
Ja, das, ja,
ist
das
wie,
stimmt.
Das ist wie Flaschendrehen. Das ist
vor allem, man muss auch noch mit dazu rechnen, was eigentlich der eigene körperliche, emotionale Stress noch mit dazu tut. Das hast du ja beim Gaming nicht. Klar, wir steigern uns da schon rein und man hat auch oft Herzklopfen beim Gaming und du hast Schiss, weil du weißt, es kommt irgendein Endgegner und du bist so, ah, shit.
Ja.
Aber ich weiß auch, es gab manche Stellen bei Last of Us, ey, wenn du da mit Abby durch dieses fucking Krankenhaus kriechst, meine Hände haben so geschwitzt, ich hatte so Angst da unten. Also ne, man, das Spiel überträgt sich schon auf dich selbst, aber wenn du tatsächlich in so einem Krieg drin bist und du liegst in einem Schützengraben, ich glaube, das ist ein Stresslevel, das können wir uns kaum vorstellen.
Tatsächlich, die Interviews mit den Veteranen, was die erzählen, natürlich gibt es Leute, die mittendrin ihren Verstand verlieren, aber die Veteranen, die sagen, nicht der Kriegszustand war das eigentlich Schlimme, sondern der Zustand danach, wenn du Frieden, wenn du in den Supermarkt gehst, wenn du...
Ja, du denkst ja, jeder um die Ecke kommt gleich
irgendwas.
Jedes
kleine Geräusch, ja, du bist so geladen, du bist, ja.
Was ich auch bei Spielen toll finde, ist die Möglichkeit, mal einen Einblick in Welten zu bekommen. Das ist aber ja auch bei Büchern, bei Filmen und so weiter ähnlich. Einblicke in Welten zu bekommen, die du sonst nicht hast. Und da fällt mir jetzt zum Beispiel Ghost of Tsushima ein.
Mhm.
Das fand ich ein tolles Game. Ich kenne mich zum Beispiel mit der japanischen Kultur so gut wie gar nicht aus. Und bei Ghost of Tsushima, da ist ja diese Samurai-Kultur steht da sehr im Mittelpunkt. Und ich finde, ich habe auch viel danach darüber gelesen, diese Kultur wurde sehr viel Ehre erwiesen da drin. Mhm. Also viele haben gesagt, ja, das ist so diese Familienehre und auch dieses wirklich dieser sehr eng gestrickte Moralkodex, den man hat. Ich weiß nicht, ob du dich noch in dem Game erinnerst, aber die Hauptfigur, der braucht ja sehr lange, bis er zum Beispiel diese stillen Assassinenangriffe macht.
Mhm.
Weil eigentlich macht das ein Samurai nicht.
Der muss sich
offen stellen, jemanden. Mhm. Du hast ja auch diese offenen Duelle, wo du jemanden herbeirufen kannst. War auch ziemlich geil, finde ich. Aber du kannst dich halt auch in Lager schleichen und mit einem Dolch alle platt machen.
Von hinten sich
aber das ist quasi ehrenlos.
Ja.
Und trotzdem, diese ganze Welt, die du da drin hattest, diese verschiedene Flora und Fauna und du reitest vor allem auch diese unterschiedlichen
Landschaften.
Du reitest erstmal durch so ein Feld nur mit Kirschblütenbäumen und alles ist so pink und weiß und dann bist du irgendwo weiter im Norden, wo es kalt ist und du hast so schwarze Felsen und Bäume mit so roten Blättern. Das sieht alles so geil aus.
Ja.
Und das war für mich eine Welt, die ich so überhaupt nicht kannte und es hat total Spaß gemacht.
Das war eine Wucht.
Da mal einzutauchen. Und deswegen finde ich, ist so eine Ästhetik von Games hat noch mal was anderes als zum Beispiel in einem Film oder in einem Buch, weil das macht eine Kultur ganz anders erfahrbar.
Es ist nicht nur das, es hilft dir, unerfüllbare Wünsche zu erfüllen.
Ja, gut.
Also jetzt stell dir vor, du hast Bock, ein Samurai zu werden. Habe ich jetzt Bock, ein Samurai zu werden? Wo soll ich hin mit meinem Schwert? Kopfschuss weg. Das ist, aber damals, Samurai-Zeit, ich bin schon ausgebildeter Samurai, ich will metzeln, ich will Leute retten. Es wird erfüllt. Ich kompensiere das.
Ja, ja.
Oder wie oft haben wir uns gewünscht, ey, wie geil wäre es mal, eine Zeitmaschine zu haben, Dinosaurier zu sehen oder sowas. Weißt du, solche Dinge, das ist Unerfüllbares wird erfüllbar.
Ja.
Mehr oder weniger.
Das ist krass.
Ja.
Es gibt tatsächlich auch in Stuttgart einen Professor für Philosophie und Ästhetik an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste. Der hat auch ein Buch geschrieben, Ästhetik von PC-Games.
Mhm.
Also der hat sich nämlich wirklich die Optik und auch also das angeguckt und auch die Frage gestellt, ob Games denn Kunstwerke sind. Und ich fand's sehr interessant, was er gesagt hat. Er meinte, ein gelungenes Werk, zum Beispiel in der Literatur, erfindet neu, was Literatur ist. Ein gelungener Film erfindet neu, was Film ist. Und das gilt für ihn auch für Computerspiele.
Ja, definitiv.
Und für ihn ist das, ich glaube, der hat echt einen geilen Job, weil er sagt, sowohl privat, also ich habe in dem Artikel gewesen, sowohl privat als auch beruflich beschäftigt er sich viel mit Games. So, ja, du zockst einfach nur, du alter Sack.
Geil.
Genau.
Wie gut. Ja, das ist Ja, auf jeden Fall. Allein schon, weil ein Game ein Narrativ hat,
Ja,
ist es
schon.
schon ein
Ich,
Kunstwerk.
ja, genau. Und es sind halt, also ich hab in ein paar Artikeln habe ich immer wieder so diesen Terminus oder diesen Begriff technologisches Wunderwerk gesehen. Weil ich finde, gerade auch bei Games kommt ja nochmal eine ganz andere Ebene dazu als bei Filmen zum Beispiel. Ich nehme mal Animationsfilme raus. Aber wenn du mal siehst, wie sich die Game-Technik in den letzten Jahren entwickelt hat, und man kann zum Beispiel auf YouTube kannst du auch Behind the Scenes von Last of Us vom ersten Teil sehen. Das ist alles Motion Capturing. Das sind wirklich echte Schauspieler gewesen, die jede Szene gespielt haben. Und deswegen ist das so authentisch und echt und so emotional, und die Charaktere liegen dir so am Herzen, weil das wirklich, da haben nicht einfach nur Leute programmiert und irgendwelche Figuren animiert und sowas. Das sind echte Menschen, die das gespielt haben. Und es wird einfach immer realer und bezieht sich immer mehr auf unsere Realität. Und das finde ich so krass. Also für mich sind Games absolute Kunstwerke.
Definitiv. Aber es gibt ja wirklich immer wieder Menschen, die sagen, werd mal erwachsen, dann musst du erst mal die Kotze von deinem Kopf
Da gibt
putzen.
es Menschen, die sagen,
Und du, Alter, wieso ist doch nichts, bevor du kommst. Und werd doch erwachsen und so. Oder schon wieder diese Games. Ich
Das
habe, ich
finde
habe.
ich echt immer ein trauriges Argument, wenn jemand sagt, oh, das ist doch so kindisch, wenn
Und
man
ich,
gamet, also wenn man spielt.
meine Meinung zu solchen Leuten ist dieselbe zu Leuten, die noch nie Sport gemacht haben.
Ja.
Die noch nie Sport gemacht haben, die versuchen dir das immer auszureden. Mach doch weniger, das ist doch ungesund und
Nee,
solche
das habe ich so
Sachen.
noch nicht gehört, sondern das
Ja?
sind dann Leute, also ich hatte witzigerweise damals in meinem Studium in Englisch mussten wir in einem Seminar, das hieß Oral Communication, hat jeder von uns ein Thema gekriegt und wir mussten dann Vortrag darüber halten. Und es ging tatsächlich eher darum, wie wir vortragen, also na, Rhetorik, so. Und da war ein Mädel, die hatte das Thema, so quasi dieses Thema zum Debattieren, dass Fitnessstudios Leute dumm machen, quasi, so. Und du durftest dich selber entscheiden, ob du die These unterstützt oder nicht. Sie hat die These voll und ganz unterstützt und hat hart darüber abgekotzt, wie irgendwelche Leute in Fitnessstudios, sie findet es immer so arrogant und da sind ja immer nur irgendwelche Typen, die ständig Selfies von sich machen und bla. Ja, diese Leute gibt es, aber es sind nicht alle so. Da gehen wirklich auch Leute hin, die zum Beispiel aus mental, psychisch, gesundheitlichen Gründen Sport machen möchten, um sich was Gutes zu tun. Manchen wird das auch aus körperlich, gesundheitlichen Gründen empfohlen und so weiter. Und später kam, nachdem wir sie gefragt haben, raus, die war noch nie in einem Fitnessstudio. Die war einmal, hat sie eine Freundin begleitet, weil so ein Bring Your Friend Tag war. Und die fand es dort so kacke, dass sie nie wieder hin ist. Und das war ihr Bild, das sie gekriegt hat, weil sie selber nie getrainiert
Aber
hat.
naja, sie hat ja gesehen, was sie sehen wollte. Das heißt, sie war
Ja,
ja vorher
genau.
schon verbittert. Wahrscheinlich wurde sie mal als Letzte gewählt beim Fußball oder sowas. Und anstatt, dass
Irgendwie
sie
sowas,
sich
ja.
eingeredet hat, ich muss mehr Leistung bringen, damit ich früher gewählt werde, dachte sie, scheiß Sport, Menschen sind Bastarde.
Irgendwie sowas, keine Ahnung, aus welchem Grund auch immer sie so gedacht hat. Aber ich musste gerade dran denken, weil wenn du sagst, Menschen, die nie Sport gemacht haben oder kein Sportfreund sind und dann über
Ja.
andere Leute auch noch so abkotzen.
Und wer weiß, was das bei Games ist. Entweder weil die nie Spaß haben durften oder weil die Jungs sagten, Mädchen dürfen da nicht mitspielen, weil oft sind es ja auch Frauen, die abkotzen über Games.
Ich glaube, dass es tatsächlich damit zu tun hat, dass viele das Gefühl haben, ich kann das ja jetzt nicht mehr lernen, bis ich kapiere, welcher Knopf für was ist. Ich blamiere mich da ja
Ah, dieser
total.
Frust meinst
Dieser
du?
Frust, dass man das lernen muss, weil ich bin zum Beispiel auch damit aufgewachsen. Ich habe mein Bruder, der gezockt hat, ist 11 Jahre älter als ich, und ich saß immer in seinem Zimmer und habe auf der PS2 noch damals, habe ich Tomb Raider und Tony Hawk's und sowas gespielt. Und mich hat das immer fasziniert. Ich
Ja.
habe Games geliebt. Ich durfte zum Beispiel nie einen Gameboy haben und durfte dann immer von den Nachbarskindern, durfte ich immer für ein Wochenende den Gameboy Color haben. Weißt du, wie
Ja, und
geil
dann
das
unter der
war?
Leselampe spielen, weil der
Boah.
Display nicht geleuchtet hat.
Doch, beim Gameboy Color war der hell.
Ja,
Ja,
ich habe
beim
noch
Gameboy
die
Color
alten
schon.
gespielt, die haben nicht
Nee,
geleuchtet,
beim
Mann.
Gameboy Color hat er schon
Ach,
geleuchtet. Der
krass.
hatte so einen grünen Gameboy Color, so ein
Ah, geil.
knallgrüner, so ein Apfelgrün.
Ja, und das ist, ja, die Leute, ja, es trifft's voll. Die sind da frustriert. Ich will da auch Teil davon sein, aber ich kann nicht, weil, und dann labern die sich irgendwelche Ausreden zurecht und bündeln das zu, Games sind einfach scheiße und kindisch.
Es ist halt auch immer die Frage, ob das Ganze Zeitverschwendung ist, ne? Also viele sehen das ja als eine Zeitverschwendung. Man sitzt da, du zockst ja nicht einfach nur mal eine halbe Stunde oder Stunde. Eigentlich nimmt man sich meistens einen Tag vor oder zumindest einen halben Tag, weil du weißt, ich habe heute 4, 5 Stunden frei. Sonst lohnt sich das nicht, weil sobald du drin bist und du hast voll Bock drauf und
Zeit
wir zocken ja
vergeht.
beide auch gern mit Kopfhörern, weißt, dann bist du noch, du hast die Musik und auch bei Last of Us, da wummert immer so diese
Der
Musik im
Luftschacht und so.
Hintergrund. Genau, und der Controller vibriert und auch wenn du nur springst, ich habe mal wirklich eine Weile drauf geachtet, wann der Controller bei Last of Us immer vibriert. Das ist schon allein wenn sie joggt, macht das Ganze
Aber
ganz, ganz leicht. Du bist so. Also mehr kann man dich in ein Game nicht involvieren, außer du hast halt diese Virtual Reality. Aber das, was du so zu Hause mit einer PlayStation machen kannst, das ist krass, wie multisensorisch dich das anspricht, auf wie vielen verschiedenen Ebenen. Und ich finde das geil. Für mich ist das alles andere als Zeitverschwendung. Ist natürlich was anderes, wenn du jetzt.
Präsident bist.
Nein, das wollte ich gar nicht sagen, sondern wenn du wirklich, wenn das dein Leben, dein soziales Leben, dein Beruf und sowas schon beeinträchtigt, weil du spielsüchtig bist. Davon
Yes,
rede ich aber
ja,
nicht.
ja, ja.
Aber wenn du, weißt, es ist immer geil, so im Winter ist es kalt draußen, man hat nichts zu tun. Bei uns genauso. Manchmal hockt einer am PC, der andere hockt am Fernseher an der Playse und wir sehen uns abends zum Essen wieder. Und
Ja.
das manchmal braucht man das und das ist geil und
Also
das macht Spaß.
ich halte die Antwort simpler. Also ist es Zeitverschwendung? Da sage ich immer, nicht, wenn es Spaß macht.
Genau.
Die beste Art, Freizeit zu verschwenden, ist, indem du sie verschwendest.
Ja,
Würdest du
du
sie nicht
sollst
verschwenden,
genießen,
ja, dann
genau.
wäre es keine Freizeit mehr.
Richtig, ja.
Aber wenn du irgendwelche Pläne hast, mehr Geld zu verdienen, irgendwie,
Dann ist schwierig,
dann,
ja.
ja, dann geh auf deine Fortbildungen und vergiss nicht nebenbei noch Spaß am Leben zu haben. Klar doch. Aber wenn es Spaß macht, ist es nicht verschwendet. Jetzt, wenn du einfach zockst, weil dir langweilig ist und du beim Zocken schon nichts mehr spürst, außer
Da
dass
wird's
du
schwierig,
spielst,
ja.
dann verschwendest du deine Zeit. Aber wenn du wirklich mit Herz und Seele drin bist, Alter, genieß das, Mann.
Ja.
Das ist, lass dir das auf keinen Fall ausreden.
Voll. Was ist denn für dich von allen Games, die du bis dato gezockt hast, was ist für dich, das ist also von der Ästhetik her am ansprechendsten gewesen?
Bisher Red Dead Redemption 2 und Last of Us 2. Die zwei tatsächlich.
Ästhetisch?
Ja.
Ja.
Ja, die Spielmechanik ist so
Ich rede nicht
fein.
nur von der Mechanik, sondern auch
Ja,
von der Optik und
natürlich.
allem.
Die zwei. Die zwei.
Also ich würde auch die zwei nennen und dazu kommt für mich aber auch noch Witcher 3 und
Ja.
Ghost of Tsushima. Das
Ja,
fand ich
Ghost.
optisch unfassbar.
Das war überragend, das
Ich fand
stimmt.
auch vor allem also bei Red Dead Redemption muss man sagen, es gibt wahrscheinlich kaum ein detailreicheres Game auf diesem Markt. Das
Ja.
ist krass, was du dort alles machen kannst und was für was, also wie viel Arbeit, die Entwickler auch in die NPCs und alles gesteckt
Ey,
haben. Das ist
da war bestimmt
unglaublich.
schon allein zwei Programmierer, die sagten, wir programmieren das kackende Pferd. Es ist
Ich
wirklich, du siehst das
freue mich
Pferd.
freu mich bei Red Dead Redemption immer, wenn mein Pferd scheißt.
Es
Weil ich
ist
immer
so
denke, ich
krank.
war noch nie so nah an einem kackenden Pferd dran, dann sehe ich das auch mal. Das ist so
Ja.
krass.
Gehst du dann so in die Hocke mit dem
Nee,
Cowboy?
aber ich stelle mich immer direkt hinter den Arsch.
Ja, ich auch.
Ich spiele gerade mit John. Ich bin ja durch. Am
Das ist
Ende
krass.
spielt man mit John.
Vielleicht kannst du noch eine Mod runterladen, um den Mund zu öffnen oder
Nee,
so.
das ist ein bisschen viel, aber
Findest du, so als Gag?
ich habe mich gerade neu eingekleidet und kam vom Friseur raus und dann hat mein Pferd gekackt und ich dachte, was für ein schöner Tag.
Ja!
Ist wirklich, ich war komplett
Hammer!
erfüllt und dann
Voll gut!
bin ich abends noch in den Salon gegangen, habe eine Hummersuppe gegessen und ein bisschen Poker
Das ist,
gezockt.
glaube ich, echt noch das Einzige, was fehlt in dem Spiel. Dann ist es durchgehend realistisch, dass du selber noch aufs Klo gehen kannst.
Was mir gefehlt hat, und das ist was, was du ja bei Witcher machen kannst, mich wundert es, dass sie das bei Red Dead nicht eingebaut haben, dass er da in Puff gehen kann.
Ja, bei GTA ging das auch.
Bei Witcher hast du das ja auch, dass er da in diese
Ja,
Freudenhäuser
da haben die
geht.
es
Das hat mich
weggelassen.
gewundert. Es finde ich jetzt nicht irgendwie schlimm, aber ich hätte gedacht, bei so einem
Schon,
detailreichen
ne?
Game, dass das
Vor
mit
allem so
dabei
ein
ist.
Cowboy, der da draußen alleine
Ja,
tagelang
gut, bei
ist.
John jetzt nicht, der hat ja eine Frau, aber
Ja, Cowboys.
Ist
Bitte,
Cowboys. Das
Cowboy
ist das
geht puff, ist
Argument. Der hat eine
egal.
Frau, nein,
Puff,
Cowboy,
Cowboy,
Cowboy.
Cowboy. Sie sagt, Schatz, hast du mich betrogen?
Ich
Ey,
bin
ich bin Cowboy.
Cowboy.
Ach ja, richtig, habe ich vergessen.
Ja.
Ja. Stell dir vor, du hast so eine Mod, dass du aufs Klo gehst und dann kommt, drücken sie mehrfach X, um die Wurst schneller rauszupressen.
Und es wird krasser, wenn du Verstopfung
ja,
hast.
Ja, Mann. Du musst aufpassen, was du isst, musst dann mit R3 noch hinterher drehen.
Nee, du hast einfach genau die gleiche Steuerung wie beim Angeln. Hast du bei Red Dead Redemption geangelt?
Ja.
Wenn du da mal einen großen Fisch an der Angel
ja,
hast,
Mann.
Weißt du, wie du dir dann, du kriegst Krämpfe in den Fingern.
Stimmt, weil du den Sticks drehen
ich leg,
musst.
Meistens lege ich den Controller auf meinen Schoß und gehe mit meiner rechten Hand auf den rechten Stick drauf und drehe wie so eine Irre.
Krass.
Und ich habe nie einen großen Fisch gefangen bisher. Es geht einfach nicht.
Bei diesem einen Game, wo du liefern kannst, Death Stranding,
ja.
Da kannst du pinkeln. Da hast du einen Harn dran. Ja, ja. Da gehst du irgendwo hin, pinkelst. Wenn du dir das aufhebst und in deine Basis gehst, dann kannst du aus deiner Pisse und deiner Scheiße Granaten bauen.
Wow, geil.
Und Dämonen damit bewerfen. Und das verjagt die. Das ist krass,
wie
oder?
Gut.
So Kackbomben.
Ich hab auch tatsächlich letztens so ein Gameplay gesehen. Das ist ja der Norman Reedus von Walking Dead, der dort den Daryl gespielt hat mit dem Motorrad. Wenn du in dem Game, wenn der in seiner Basis ist, zum Beispiel auf seinen Schritt zoomst, so ranguckst, dann hebt er so die Kamera hoch und zeigt den Mittelfinger. Und wenn du es nochmal machst, dann boxt er auf die Kamera. Das ist so witzig. Ich liebe solche Details in
das
Games.
Ist geil.
Wo du einfach denkst, hey, was haben sich die Spieleentwickler gedacht? So, was für Perverts haben wir da als Gamer?
Hey, vielleicht waren die zu früh fertig und haben sich gedacht, was machen wir jetzt bis zum Release? Komm, wir bauen noch die und die Sachen ein.
Das was ich auch immer liebe, sind so Easter Eggs. Zum Beispiel hast du in Last of Us, hat man in Ellies Zimmer und sowas, findet man ja immer wieder Sachen aus dem ersten Teil. Was ich geil fand, wenn man am Anfang mit Dina unterwegs ist in der Bibliothek, also für die, die das gezockt haben, da findet man so einen Raum, wo jemand drin gewohnt hat oder gehaust hat und da steht eine PS2 und da liegt das Game Uncharted davor.
Aber.
Und wenn man das weiß, das sind die gleichen Spieleentwickler. Das ist Naughty Dog, die haben Uncharted und Last of Us gemacht. Und das liebe ich, so kleine Easter Eggs da drin.
Wir haben noch ein Schlusswort.
Was haben wir noch?
Sucht.
Oh ja,
Sucht.
Ach so, nee, ich wollte schon was anderes sagen. Ja, okay.
Genau, was machen wir? Irgendwann verlierst du dich ja darin, ja? Sagen wir mal, dein Leben ist so frustrierend oder deine Beziehung läuft so außer Kontrolle, dass du dich in diesen Games verlierst und dann bricht um dich rum allmählich alles zusammen.
Ich glaube, das kann vor allem in so Games passieren, wo du wirklich so eine Welt aufbaust oder bei so Dingen wie World of Warcraft und sowas, weißt du, in die Richtung.
Ich glaube, das kann mit jedem, mit allen kann das passieren. Das ist einfach irgendein Game, das dein ein Ventil bei dir trifft.
Ja.
Und jetzt ist immer die Sache, weil du sagst, auf Game-Entzug gehen,
das
ist,
ne?
Ja, das ist heikel, vor allem wenn du leidenschaftlicher Gamer bist. Das ist wirklich wie wenn Alkoholiker Barkeeper ist. Es ist schwierig. Und meine Antwort ist da nicht auf Entzug gehen, weil damit bekämpfst du nur das Symptom und nicht die Ursache. Und ich habe das mal in irgendeinem YouTube-Video gesehen von dem Motivator, der dann sagte, statt zu gucken, wie du auf Entzug gehst, frag dich lieber, wie du dein Leben verbessern könntest, damit die Sucht nicht mehr da ist. Verstehst du?
Ja,
verstehe. Nehmen wir mal Pornosüchtige, die Tag und Nacht die Dinger gucken. Was muss sich an deinem Leben ändern, dass du keinen Bock
kein
mehr,
Bedürfnis
hast,
mehr hast,
diese Dinger zu gucken? Und
eigentlich
das ist
musst
die Antwort.
Du auf den Ursprung dieses Bedürfnisses schauen.
Genau, und dann geht die Sucht von allein zurück. Weil dann
es ist trotzdem harte Arbeit und ich denke, dass
natürlich.
Je nach Grad der Sucht ist es wahrscheinlich auch hilfreich, sich zum Beispiel einen Therapeuten zur Unterstützung zu holen.
Es ist ja psychische Sucht, nicht körperliche.
Genau.
Das ist ja nochmal ein Unterschied. Psychische Süchte sind simpler. Körpersucht musst du wirklich auf Entzug gehen. Bei Heroin reicht es nicht, wenn du im Lotto gewinnst.
Ich glaube, Gaming kann schon auch zu einer körperlichen Sucht werden, beziehungsweise kann sich körperlich bemerkbar machen. Man hat ja schon oft Artikel gelesen, dass Gamer zum Beispiel verhungert oder verdurstet sind.
Okay, das ist schon Endstufe.
Das ist wirklich Hardcore, weil die einfach durchgezockt haben.
World of Warcraft,
Ewigkeiten.
Ne?
Ja, ja.
Da sind
du verschmilzt dann schon fast mit deinem Sessel, mit deinem Gaming-Sessel.
Ja, du verspürst keinen Hunger, keinen Durst, plötzlich, Alter, und plötzlich kippst du weg.
Ja.
Krass.
Kann passieren.
Ja. Was wolltest du sagen?
Nee, ich wollte eigentlich schon zum Schlusswort überleiten, weil wir haben nächste Woche eine sehr spannende Folge.
Oh, ja.
Wir haben nämlich zum ersten Mal einen Gast bei uns.
Und zwar
Marlon Faust. Magst du sagen, was er macht? Oder?
Typ ist ehemaliger Pornodarsteller und Pornoproduzent. Und,
er ist kein Produzent.
Stimmt,
sondern
Agent.
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 Genau.
Und der hat richtig krasse Geschichten auf Lager. Also ich hatte damals fast eine eigene TV-Show gekriegt. Was heißt fast? Ich hätte sie eigentlich gehabt. Wir haben 3 Folgen gedreht. Ich bin abgesprungen. Die Gründe sind egal. Ist eine andere Geschichte. Irgendwann vielleicht.
Es kam einfach zu Unstimmigkeiten, genau, zwischen Produktionsfirma.
Ganz genau. Und der erste Gast, den ich interviewt hatte, war eben dieser Mann Marlon Faust. Und er hat so krasse Stories ausgepackt. Und leider haben die da auch sehr viel geschnitten gehabt, so, weil die jede Folge nur 20 Minuten ging. Und dann habe ich gesagt, Alter, komm vorbei und erzähl den ganzen Shit nochmal hier bei uns.
Und wir wollten euch das nicht vorenthalten. Und das ist auch so ein Ding, apropos in andere Welten eintauchen. Ja, das ist auch eine Welt, die wahrscheinlich kaum jemand kennt, aber man hört so gebannt zu, weil das Storys sind, die man so kaum erlebt eigentlich. Das ist wirklich abgefahren und sehr interessant.
Sehr interessant.
Wir sprechen auch tatsächlich teilweise so ein bisschen darüber, wie unterschiedlich Leute auf ihn oder auf seine Frau reagiert haben.
Ja, Mann.
Weil er mit seiner Frau früher auch Pornos gedreht hat.
Ja, und wie...
Es wird spannend.
Wie der Vater reagiert hat, der Bürgermeister war und sowas.
Ihr Bürgermeister.
Ihr Vater. Genau. Aber auch
wir
ihr Bürgermeister.
Noch nicht zu viel.
Wir genau, erzählen. Lasst euch überraschen.
Genau, das gibt's dann in 2 Wochen und bis dahin. Rosnocke,
welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stephens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.